Was heute auch ist, wenn ihr das nicht wusstet, ist heute Ewigkeitssonntag. Es ist ein Sonntag, wo wir an Verstorbene gedenken, wo wir an die Familien denken. Und das haben wir gerade auch gesungen, dass egal was ist, dass egal was kommen wird, dass wir immer wieder auf Jesus schauen werden und mit voller Hoffnung auf diese Ewigkeit schauen. Wir wollen besonders an Dorit Stumpf heute erinnern, an Anneliese Marek und vielleicht auch andere, die so in unserer Gemeinschaft quasi die letzten Jahre verstorben sind, dass wir voller Hoffnung sein dürfen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir eines Tages uns wiedersehen. Amen. Vor einiger Zeit lag ich noch mit meinem Bruder am Strand mit schöne 30 Grad, kaum zu fassen, wie es jetzt so gerade aussieht. Und ich durfte dann Zeuge von einer Szene werden und so ein bisschen beobachten, die mich sehr geprägt hat und bis heute noch so aufgeschrieben habe und dachte, irgendwann mal passt es. Und während ich auf meinem Stuhl saß, was gelesen habe, habe ich Folgendes beobachtet. Mein Neffe, 2 Jahre alt, voller Energie, Sturheit, hatte seine ganz eigene Vorstellung, wie ein bestimmtes Spiel gespielt werden soll. Mein Bruder hingegen hat dann irgendwann mal das so beobachtet, ist dann hingegangen und hat wirklich so ungelogen gesagt, vielleicht so 45 Minuten lang versucht, den Kleinen umzustimmen und zu zeigen, wie man eigentlich damit spielen sollte. So. Nach 45 Minuten war er super frustriert, kam wieder so und hat sich neben mir hingesetzt, war super sauer und du konntest seine Verletzung so im Gesicht sehen, dass er jetzt so, ja, dass der Kleine nicht auf ihn gehört hat und trotzdem sein Ding so durchgezogen hat. Am Ende saß er genervt neben mir, während sein Sohn unbeirrt seine eigene Version weitergespielt hat, voller Freude und Elan. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Weil sie aufzeigt, wie wir mit Meinungsverschiedenheiten oder wenn verschiedene Vorstellungen zusammenkommen, was das mit uns macht und was wir eigentlich brauchen, um damit umzugehen. Wir haben die letzten Wochen gehört, was uns so als Gemeinschaft ausmachen soll, was uns als Gemeinde ausmachen soll. Das neue Gebot, einander zu lieben, wie Jesus es getan hat, Gastfreundschaft und all drumherum, was so gesagt wurde. Also all das, was unser Zusammensein, wenn wir unterwegs sind, prägen soll. Und wenn es dir nur so ein bisschen geht wie mir, dann überfordert mich das sehr. Denn so einfach ist es gar nicht, oder? Besonders in den Momenten, in denen Meinungen und Vorstellungen auseinanderdriften. Und dennoch glaube ich, dass uns das Evangelium dazu befähigt, damit umzugehen. Und ich möchte heute mit euch über Gnade nachdenken. Und ich werde nur 2 Aspekte so rauspicken. Und wenn ich über Gnade spreche, ist mir das super bewusst, dass es wahrscheinlich noch 1000 andere Aspekte gibt und die anhand meiner eigenen Biografie anders zur Geltung kommen. Wenn ich jeden Einzelnen von euch fragen würde, was ist für dich Gnade, glaube ich, dass da so laute, verschiedene Sachen kommen. Aber das andere schließt das andere nicht aus. Und wenn wir letztendlich dann über Gnade sprechen, kommen wir an das Evangelium von Jesus Christus nicht vorbei. Wir lesen gemeinsam in Titus, Kapitel 2, Verse 11 bis 13. Und da steht Folgendes. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Wille zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Und was wollen wir uns heute anschauen? Zwei Gedanken, bevor wir dann gemeinsam das Abendmahl feiern. Gnade als Bindeglied in unserer Gemeinschaft und Gnade, die uns erzieht. Diese beiden Sachen wollen wir uns anschauen. Seine Gnade als Bindeglied. Wie bei meinem Neffen und meinem Bruder dachte ich mir irgendwie oder und irgendwann, wie schade ist es eigentlich, dass es immer wieder Momente gibt, wo wir eigentlich unterschiedliche Meinungen sind, oder? Wie schön wäre das, wenn wir alle gemeinsam unterwegs immer die gleiche Meinung haben, immer die gleichen Vorstellungen haben, wie Sachen laufen sollten, oder? Oder Erweckung bricht, nein, Spaß. Wenn alle so denken wie ich. Und solche Situationen erleben wir eben nicht nur in der Familie. Wir leben auch das in unserem Kontext, wo wir unterwegs sind, Schule, Uni, Arbeit, aber auch in der Gemeinde. Und genau da denke ich mir, boah, auch in der Gemeinde? Und allein schon die Reaktion auf den letzten die Male, wo gepredigt wurde und bestimmte Themen angesprochen wurden, zeigt, wie unterschiedlich wir sind. Manchmal gibt es Reaktionen, endlich sagt das endlich jemand. Endlich wurde es auf den Punkt gebracht. Und gleichzeitig hören wir dasselbe mit so einem Gefühl von, boah, das ist viel zu viel Druck. Das geht gar nicht. Und als ich darüber nachgedacht habe, fielen mir zwei Stellen im Neuen Testament ein, wo die frühe Gemeinde auch damit so herausgefordert ist, einig zu werden. Wo es auch um unterschiedliche Meinungen geht. Und es geht um die Diskussion, ob nun Opferfleisch gegessen werden darf oder nicht. Und es war früher gang und gäbe. Und nun steht eben die berechtigte Frage im Raum, was sollen wir machen? Und Paulus greift diese Thematik dann in zwei Kapiteln auf und antwortet folgendermaßen drauf. Was aber die Götzenopfer angeht, eure Frage, die ihr mir gestellt habt, so wissen wir alle haben Erkenntnis. Was so bedeutet, wie wir alle haben eine Meinung dazu und vielleicht auch begründet. Wir haben die Fähigkeit, es zu erkennen. Die Erkenntnis aber bläht auf, die Liebe erbaut. Und dann schreibt er weiter, wer ist, der verachtet den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, der richtet den nicht, der ist. Und jetzt kommt vielleicht die Schlüsselaussage, denn Gott hat ihn angenommen. Denn Gott hat ihn angenommen. Ich will nicht da hineingehen, wie wir jetzt so mit verschiedenen Meinungen und wie wir überzeugen können und so. Da will ich gar nicht reingehen. Aber was so Paulus ganz klar und deutlich hier sagt, ist, dass es letztendlich darum geht, dass wir von Gott angenommen sind. Gott hat diesen Menschen, der neben mir sitzt, obwohl er ganz anders ist, und vielleicht an manchen Punkten andere Meinung ist und auch vielleicht verschiedene Lebensrealitäten lebt, er hat ihn angenommen. Weil die Liebe Gottes gilt für mich, aber auch für ihn. Und dann geht es nicht darum, dass wir immer einer Meinung sein müssen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht möglich. Es ist langweilig. Es fordert nicht heraus. Aber es geht vielmehr darum, zu erkennen, dass der andere von Gott angenommen ist. Genauso wie ich es bin. Und das ist die Grundlage für das gemeinsame Unterwegssein. Und wie hat es Gott nun getan? Wie hat er uns angenommen? Titus 1. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. In einer anderen Übersetzung steht, die heilsame, heilbringende Gnade Gottes, die uns wiederherstellt. Also es wird klar, dass dieses Angenommensein die Gnade Gottes ist. Und die gilt für alle. Es ist keine spezifische Gruppe damit irgendwie angesprochen. Nicht alle, die einer Meinung sind. Es werden keine Menschen ausgeschlossen, sondern das Evangelium der Gnade Gottes, wie Paulus es in der Apostelgeschichte so ausdrückt, ist für alle Menschen verfügbar und macht uns alle eins. Ich lese mal so eine bekannte Stelle aus Galater 3 vor. Und da schreibt Paulus Folgendes. Es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen, Sklaven und Freien, Männern und Frauen, Denn durch eure Verbindung mit Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Und hier werden so drei Menschengruppen vorgestellt, erwähnt, die sehr unterschiedlich sind. Und ich glaube, dass diese Gruppen nicht umsonst dastehen. Juden und Griechen, Sklaven und Freie, Männer und Frauen. Wisst ihr, Juden und Griechen, die waren unterschiedlich geprägt. Unterschiedliche Kulturen und religiöse Hintergründe trafen oder treffen einander. Und damit aber auch Lebenseinstellungen und Perspektiven. Und heute könnten wir damit so sagen, dass es so vielleicht auch an manchen Stellen ist, wenn ich neben jemand sitze, der vielleicht ganz anders aufgewachsen ist oder eine ganz andere politische Meinung hat oder ganz anders irgendwie sein Leben lebt oder denkt, wie er sein Leben leben sollte. Kulturen und damit auch Prägungen. Sklaven und Freie waren damals wie auch heute, symbolisiert so die soziale und die wirtschaftliche Unterschiede. In der Gemeinde kommen eben Menschen völlig anderer sozialen Schicht zusammen. Da sitzt vielleicht der, der unglaublich viel Geld hat, mit dem, der nicht so viel Geld hat. Der studiert hat und der gerade eine Ausbildung macht. Der Azubi und was auch immer. Also diese Schichten kommen zusammen. Und dann erwähnt er Männer und Frauen. Diese unterschiedliche Wertung und dem, was so Männer höher gestellt wird als das, was Frauen machen. Und damit ihre Bedeutung quasi wie so abwägen. Und das oft zu Spannungen führt. Und ich weiß nicht, wie es mit dir, bei dir so, was es mit dir macht, aber ich glaube, das war keine einfache Aufgabe für die erste Gemeinde, eben diese ganz unterschiedlichen Menschengruppen einander zu führen. Und die kamen alle zusammen, die eigentlich sich strikt aus dem Weg gehen oder getrennt waren und trotzdem gemeinsam unterwegs waren. Und vielleicht ist die ganz entscheidende Frage darin, wie ist aus diesem zusammengewürfelten Haufen so viele Unterschiedlichkeiten, aus Menschen, die sonst eben sich, die nicht miteinander zu tun haben oder sich über den anderen erheben und den anderen ausgrenzen, wie ist daraus eine Bewegung geworden, die einerseits von außen ziemlich einheitlich wahrgenommen wurde, aber innerlich so gefestigt, dass sie letztendlich nicht nur im Römischen Reich Sachen verändert haben, sondern letztendlich auch in der Welt. Wie ist das möglich gewesen? Und auch da wieder Paulus. Denn durch eure Verbindung mit Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wir sind durch Christus ein neuer Mensch geworden. Und wie passiert das? Hinter jeder einzelne aufgeführten Gruppe steckt eine existenzielle Frage. Hinter dem Juden und Grieche, es war viel mehr als nur Nationalität, Verhalten, Bräuche und Kultur. Es geht um letztendlich die Frage von Zugehörigkeit. Wo ist mein Platz? Wo gehöre ich hin? Bei Sklave und Freie steckt letztendlich die Frage nach, wie viel Wert habe ich? Werde ich durch Status irgendwie wertvoll? Und Mann und Frau letztendlich die Frage nach Bedeutung. Kann ich was bewirken? Und es sind so elementare Fragen, die so ineinander spielen, die letztendlich auch dann unser Handeln und sich dann auch auf unseren Charakter auswirkt. Und wie sieht das jetzt aus, wenn wir in Christus zusammen ein neuer Mensch werden? Wie werden diese Fragen beantwortet? Springen wir wieder zu Titus zurück. In Titus lesen wir, dass die Gnade uns darin erzieht. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Und ab hier habe ich so wahrscheinlich eine schlechte Nachricht für unsere Teens, Jugendliche, aber auch vielleicht für uns persönlich. Für alle, die dachten, ab 18 ist Erziehung abgeschlossen. Dann darf mir nie mehr wieder was sagen in meinem Leben. Ja? Wenn Papa und Mama kommen oder Tante, Oma, wer auch immer mir was sagen möchte, sage ich, ich bin 18, ich mache, was ich will. Ich habe eine schlechte Nachricht. Denn auch wenn du 18 wirst, wirst du bis zum Schluss von der Gnade Gottes erzogen. Ist sie die, die uns erzieht. Das Wort, was wir hier finden im Text, beschreibt die Erziehung von so einer liebenden Mutter. Eine Mutter, die quasi hingebungsvoll das Kind immer wieder zeigt, wie es zu leben hat oder es liebevoll immer wieder zeigt und erzieht. Und ich glaube, genau das ist doch das, was uns mitunter auch herausfordert. Wenn wir das so lesen, dann kann uns unsere Prägung, unsere Persönlichkeit und auch eben Kultur böse Spielchen spielen. Wir neigen dann zu streng mit uns zu sein und dann letztendlich auch mit anderen oder zu lieb oder auch am liebsten so schnell wie möglich unabhängig. Eben, ich bin 30, was willst du von mir? Also, aus meiner Sicht gesprochen. Doch es zeigt eine ganz wichtige Sache. Mein Bruder musste da auf harter Weise oder durch Verletzung erleben, dass Erziehung Kooperation braucht. Dass es ein Miteinander ist. Und auch so mit Gott, mit dieser Gnade, die uns entgegengebracht wurde. Und ich erlebe es persönlich auch. Ab und zu, wenn ich die Momente habe, wo ich sage, keiner darf mir was sagen. Und dann kommt was hoch und sagt, hey, ich bin alt genug. Und dann merke ich doch, wie die Gnade Gottes anklopft und sagt, nee, du bist noch nicht fertig. Weil wir Menschen nicht statisch sind. Wir sind nicht was Abgeschlossenes, sondern wir sind, wir lernen, wir wachsen und wir scheitern. Und wir werden auch scheitern darin. Momente, wo wir uns frustriert hinsetzen, wieder einmal einen Wert woanders gesucht. Wieder mal meine Bedeutung in was gesucht, was mich doch nicht irgendwie erfüllt. Wieder einmal meine Zugehörigkeit in das gefunden, was diese Person über mich denkt. Und darin brauchen wir die Gnade Gottes, die uns hält, die uns erzieht. Unser ganzes Leben auf Gott auszurichten. Und diese liebevolle Zuwendung Gottes, die er den Menschen ohne Vorbedingungen geschenkt hat. Sie erzieht uns, sie verändert uns in unseren Perspektiven auf die Wirklichkeit des Lebens und sie bringt uns immer wieder an den Punkt, unsere Zugehörigkeit, unser Wert und unsere Bedeutung in Jesus zu finden und damit gemeinsam unterwegs zu sein. Und das immer wieder in allen Lebensphasen. Dietrich Bonhoeffer hat viel über Gnade gesprochen und er hat auch ein Konzept von so ein bisschen so gegenübergestellt, von so einer billigen Gnade, die nur dazu gut ist, um irgendwie Rettung zu schenken und immer wieder so ein schlechtes Gefühl abzuwenden und dann, ah, jetzt habe ich wieder gutes Gewissen. Und er beschreibt das so als billige Gnade. Und dann stellt er aber gegenüber, dass die teure Gnade anders wirkt an uns. Und dann sagt er Folgendes. Teure Gnade ist eine Gnade, die uns in die Nachfolge ruft. Also nicht nur ein Moment, wo ich dann irgendwie wieder, ja, schnell wieder Versöhnung und irgendwie meine Schuld abladen kann, sondern gleichzeitig dann die Gnade, die mich erzieht. Sagen, hey, was willst du in meinem Leben bewirken? In dieser Geschichte mit meinem Bruder gibt es ein Happy End. Und ich war mir lange nicht sicher, ob ich das erzählen soll oder doch, aber ich mache es einfach. Letztendlich, nachdem mein Bruder völlig entnervt neben mir Platz genommen hatte und einfach nicht mehr konnte, geschah etwas Unerwartetes. Eine der vielen Tanten stand auf, ging zu meinem Neffen, kniete sich hin und zeigte ihm auf liebevolle Art und Weise, wie das Spiel funktioniert. Und frag mich nicht, wieso, und frag mich nicht, warum das so dann passiert ist. Zu unserer Überraschung begann er eben, ihr dann nachzueifern und dann letztendlich Schritt für Schritt so zu spielen, wie eigentlich mein Bruder das Ganze am Anfang gezeigt hat. Wir waren glücklich, wir haben uns angeschaut, aber ich sage euch nicht, was mein Bruder danach erstmal gesagt hat. Genau, das behalten wir, das behalte ich. Aber wie gut ist es doch zu wissen, dass das Evangelium der Gnade Gottes in uns und an uns wirksam ist. Und auch wenn man weiß, man scheitert und man weiß ab und zu nicht, ja, was für eine Meinung soll ich denn vertreten? Dann gibt es immer wieder diese Möglichkeit, dass wir zu Gott kommen dürfen und von Gott angenommen sind. Um letztendlich mit allen Unterschiedlichkeiten dann zusammenzukommen und diese Gnade zu erleben. Und das wollen wir jetzt auch im Abendmahl machen. Wir wollen gemeinsam das erleben. Und wenn wir gleich das Brot und Wein, Saft einnehmen und trinken, dann können wir es vielleicht im Wissen machen. Vielleicht überfordert mich das Ganze. Auftrag von Jesus, einander zu lieben, wie er es getan hat, unmöglich. Da habe ich eine gute Nachricht. Es gibt die Gnade Gottes. Oder vielleicht haben wir uns an bestimmten Fragen anders orientiert und zugelassen, dass was anderes irgendwie unsere Zugehörigkeit ist, Wert und Bedeutung bestimmt. Da habe ich wiederum die gleiche Nachricht. Es gibt die Gnade Gottes, die uns wieder dahin führt. Zeigt, Herr Jesus. Oder vielleicht nimmst du nichts mit. Auch völlig okay. Dann darfst du das Abendmahl gemeinsam feiern. Und wir erinnern uns gemeinsam an das, was Jesus für uns getan hat. Und am Tisch begegnen wir die größte Realität der Gnade. Jesus hat alles für uns gegeben. Und diese Gnade ruft uns nicht nur zur Versöhnung mit Gott, sondern auch in die Nachfolge. Und daher wollen wir heute gemeinsam Abendmahl feiern. Genau, die Band kann gerne schon mal nach vorne kommen. Und wir laden alle zum Abendmahl ein, die eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, die Jesus lieben, mit ihm unterwegs sind. Wir laden auch andere Christen aus anderen Gemeinden mit. Wenn ihr das bejahen könnt, dann seid ihr herzlich eingeladen. Aber wenn du noch nicht ganz genau weißt, wer ist dieser Jesus, was hat er eigentlich gemacht, was predigt der Typ da vorne, dann sei ganz entspannt, dann darfst du einfach zuschauen und vielleicht auch ins Gebet zu gehen, reden mit Gott. Aber wenn auch das Abendmahl so eine Einladung für dich ist, zu sagen, hey, ich will mich orientieren nach dem, was Jesus Christus sagt, ich will Jesus annehmen, dann darfst du gerne auch zum Abendmahl kommen und das so feiern als deine Rettung und das, wo du sagst, ey, ich nehme teil und bin dabei. Amen.